Jetzt möchte ich gerne noch mit Ihnen am Anfang beten und dann steigen wir auch in die Bibelarbeit des Vormittags ein. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diese Tage, die du uns hier in diesem Haus schenkst. Wir genießen diese Zeit in jedem Jahr neu, in der es bei allem, was drumherum trubelt, ein Stück ruhiger wird, auch hier in unserem Haus. Und wir uns konzentrieren dürfen auf Worte von dir. Auf Worte, die Gewicht haben, auf Worte, die Ewigkeitscharakter haben. Und wir merken, je länger wir leben und je länger wir glauben, wie gut uns das tut, stabilisiert, gegründet zu sein in dir und deinem Wort. Du weißt, aus welchen Situationen wir hier zusammenkommen, auch ganz aktuell, die noch angereist sind und jetzt mit hineinfinden in unsere Gruppe. Und wir bitten einfach füreinander um ein gutes Hören und Aufnehmen deines Wortes. Durch den Heiligen Geist wirst du präsent sein und wirst das, was wir hören, hineintransportieren, hineinformen und mit unserem Leben verbinden. Wir danken dir für Nor, für ihr Hiersein. Wir möchten dich ganz, ganz herzlich bitten, dass du sie segnest in unserer Mitte und freuen uns auch jetzt auf die Bibelarbeit. Du bist da. Gelobt seist du, unser Gott. Amen.
Also als Andreas und ich denke, dass wir Anfang dieses Jahres gesprochen haben über ein Thema für diese Woche, habe ich was Dummes gemacht und zwar habe ich die Frauen, die Vormütter von Jesus erwähnt. Die habe ich dann auch bekommen. Und da ist eine, die sich verkleidet als Hure, die zweite ist eine Hure gewesen, die dritte hat Ehebruch begangen. Die vierte war ganz in Ordnung, darüber spricht Andreas. Die fünfte war schwanger vor der Ehe. Also das ist eine richtige Herausforderung und ich habe gedacht, nie spreche ich mehr so unbesonnen mit Andreas, denn das hat Folgen. Wir schauen uns kurz Matthäus 1 an, wo eben die Vormütter Jesu in dem Verzeichnis der Vorfahren Jesu aufgenommen sind. Matthäus will mit diesem Stammbaum eben nachweisen, dass Jesus ein Nachkomme sowohl König Davids als auch Abrahams ist. Und wir finden dann die Tama in Vers 3. Judah zeugte den Peres und den Serach mit der Tama. Wir finden Rahab in Vers 5. Salmon zeugte den Boas mit der Rahab. Wir finden Ruth in Vers 5. Boas zeugte den Obed mit der Ruth. Wir finden Bathseba in Vers 6, aber sie wird nicht mit Namen genannt. Der König David zeugte den Salomo mit der Frau des Uria, das war sie auch, als das Kind gezeugt wurde. Und dann in Vers 12 fängt die Zeit an nach der Wegführung nach Babylon. Und dann wird in Vers 16 gesagt, Jakob zeugte den Josef, den Mann der Maria, von welcher Jesus geboren ist, der Christus genannt wird. Ganz auffallend in diesem Vers 16 ist, dass da nicht von einem Zeugen die Rede ist. Jakob zeugte den Josef, den Mann der Maria, von welcher Jesus geboren ist. Es fällt nicht einmal auf, oder, wenn man das so durchliest, aber spricht ja davon, dass Maria eine Jungfrau war und dass Josef nicht den Jesus gezeugt hat. Das sind die fünf Frauen und ich will Ihnen mal kurz sagen, falls Sie das noch nachlesen wollen in diesen Tagen, wir finden Tamar in 1. Mose 38, ihre Geschichte. Kommen wir ja darauf zurück, ja, in den kommenden Tagen. Rahab finden wir in Josua 2. Ruth finden wir natürlich im Buch Ruth. Bathseba in 2. Samuel 11 und dann auch später noch, als David im Sterben liegt, da ist sie wieder da oder noch da, und Maria in Lukas 1. Ja, wir lesen 1. Mose 38. Es geschah aber um jene Zeit, dass Juda von seinen Brüdern wegzog und sich zu einem Mann aus Adullam wandte, der Hira hieß. Und Juda sah dort die Tochter eines Kanaaniters, der Schua hieß, und er nahm sie zur Frau und ging zu ihr ein. Und sie wurde schwanger, und sie gebar einen Sohn, und er gab ihm den Namen Er. Und sie wurde wieder schwanger, und gebar einen Sohn und sie gab ihm den Namen Onan. Und wiederum gebar sie einen Sohn und sie gab ihm den Namen Schela. Er befand sich aber in Kesib, als sie ihn gebar. Und Juda gab seinem erstgeborenen Sohn Er eine Frau, die hieß Tamar. Aber er, der erstgeborene Judas, war böse in den Augen des Herrn und darum tötete ihn der Herr. Da sprach Juda zu Onan, komm zu der Frau deines Bruders und vollziehe mit ihr die Schwagerehe, damit du deinem Bruder Nachkommen erweckst. Da aber Onan wusste, dass der Nachkomme nicht sein eigener sein würde, ließ er es auf die Erde fallen und verderben, wenn er zur Frau seines Bruders ging, um seinem Bruder keinen Nachkommen zu geben. Was er tat, missfiel aber dem Herrn. Da tötete er auch ihn. Und da sprach Juda zu Tamar, der Frau seines Sohnes, bleibe als Witwe im Haus deines Vaters, bis mein Sohn Schela erwachsen ist. Denn er dachte, vielleicht könnte er auch sterben wie seine Brüder. Und so ging Tamar hin und blieb im Haus ihres Vaters. Als nun viele Tage verflossen waren, starb die Tochter Schuas, die Frau Judas. Und nachdem Juda ausgetrauert hatte, ging er hinauf zu seinen Schafherden nach Timna, er und Hira, sein Freund aus Adullam. Da wurde der Tamar berichtet, siehe, dein Schwiegervater geht hinauf nach Timna, um seine Schafe zu scheren. Und da legte sie die Witwenkleider ab, bedeckte sich mit einem Schleier und verhüllte sich und setzte sich ans Tor von Enaim am Weg nach Timna. Denn sie sah, dass Schela erwachsen war und sie ihm nicht zur Frau gegeben wurde. Als nun Juda sie sah, glaubte er, sie sei eine Hure, denn sie hatte ihr Angesicht bedeckt. Und er bog ab zu ihr an den Weg und sprach, lass mich doch zu dir kommen. Denn er wusste nicht, dass sie die Frau seines Sohnes war. Und sie antwortete, was willst du mir geben, wenn du zu mir kommst? Er sprach, ich will dir einen Ziegenbock von der Herde schicken. Und sie antwortete, so gib mir ein Pfand, bis du ihn mir schickst. Er sprach, was willst du, dass ich dir zum Pfand gebe? Und sie antwortete, deinen Siegelring und deine Schnur und deinen Stab, den du in deiner Hand hast. Und da gab er es ihr und ging zu ihr ein und sie wurde von ihm schwanger. Und sie machte sich auf und ging hin und legte ihren Schleier ab und legte wieder ihre Witwenkleider an. Juda aber sandte den Ziegenbock durch seinen Freund, den Adulamiter, um das Pfand von der Frau zurückzuerhalten, aber er fand sie nicht. Und da fragte er die Leute an jenem Ort und sprach, wo ist die Tempelhure, die bei Enaim am Weg saß? Und sie antworteten, es ist keine Tempelhure hier gewesen. Und er kam wieder zu Juda und sprach, ich habe sie nicht gefunden. Dazu sagen die Leute an jenem Ort, es sei keine Tempelhure dort gewesen. Und Juda sprach, so soll sie das Pfand für sich behalten, damit wir nicht in Verruf geraten. Siehe, ich habe den Bock geschickt, aber du hast sie eben nicht gefunden. Und es geschah nach etwa 3 Monaten, da wurde dem Juda berichtet, deine Schwiegertochter Tamar hat Hurerei getrieben und siehe, sie ist von der Hurerei auch schwanger geworden. Und da sprach Juda, führt sie hinaus, damit sie verbrannt werde. Und als man sie hinausführte, schickte sie zu ihrem Schwiegervater und ließ ihm sagen, von dem Mann bin ich schwanger geworden, dem das gehört. Und sie sprach, erkenne doch, wem gehört dieser Siegelring? Und die Schnur und der Stab. Und da erkannte es Juda und sprach, sie ist gerechter als ich, denn ich habe sie nicht meinem Sohn Schela gegeben. Und er hatte hinfort keinen geschlechtlichen Umgang mehr mit ihr. Und es geschah, sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leib. Und es geschah, als sie gebar, da kam eine Hand heraus. Und da nahm die Hebamme einen roten Faden und band ihn darum und sprach, der ist zuerst herausgekommen. Als dieser aber seine Hand wieder hineinzog, siehe, da kam sein Bruder heraus. Und sie sprach, warum hast du dir einen solchen Riss gemacht? Und man gab ihm den Namen Peres, das heißt Riss. Und danach kam sein Bruder heraus, der den roten Faden um die Hand hatte, und man gab ihm den Namen Serach. Versteht ihr jetzt, warum ich diese Geschichte nicht so gerne vorbereiten wollte? weil sie doch recht kompliziert ist, oder? Weil man kaum versteht, dass Gott etwas damit anfangen kann. Halten Sie Ihre Bibel bitte bei der Hand, damit Sie ein bisschen mitlesen können. Denn ich möchte wirklich Vers für Vers hier durchgehen. Also Tamar ist die erste Frau, die im Stammbaum Jesu genannt wird. Und man darf sie nicht verwechseln mit der Tamar, die wir vielleicht besser kennen. Das war die Tochter von König David, die vergewaltigt wurde von ihrem Bruder, von ihrem Halbbruder. Sie wird nach der Vergewaltigung von ihrem Bruder Absalom aufgenommen und Absalom bekommt später auch eine Tochter, die er Tamar nennt. Das ist nicht diese. Unsere Tamar stammt aus der Zeit der Erzväter, das heißt gerade noch. Wir begegnen ihr eben in 1. Mose 38 und direkt zuvor, ist immer wichtig, dass man das betrachtet, direkt zuvor in Kapitel 37 ist Jakobs Sohn Josef als Sklave nach Ägypten geführt worden. Und am Ende des Kapitels 37 berichten Jakobs Söhne ihren Vater, dass sein Lieblingssohn von wilden Tieren zerrissen worden ist und wir lesen, dass Jakob sich nicht trösten lassen wollte. Und es ist auffallend, dass dann die Geschichte Josefs nicht weitergeführt wird, denn in 1. Mose geht es auf einmal um seinen älteren Bruder Juda. Und erst in Kapitel 39 geht die Geschichte Josefs weiter und dann sind ungefähr 20 Jahre vergangen. Also zwischen Kapitel 37 und 39 vergehen etwa gute 20 Jahre seit der Wegführung Josefs. Warum auf einmal Juda? Nun, Jakob geht davon aus, dass Josef nicht mehr lebt. Er hat diesen Bericht empfangen. Josef war für ihn der Lieblingssohn. Er war der Sohn seiner Lieblingsfrau Rahel. Und für Jakob ist Josef immer der Kandidat für die Rolle des erstgeborenen Sohnes gewesen. Wir erkennen das auch an den schönen Leibrock, den Josef bekam. Der war eigentlich für den ältesten Sohn gemeint. Also die Position Josefs ist immer fast seit seiner Geburt die gewesen, dass er für Jakob den Erstgeborenen war. Aber Josef ist nicht mehr da. Und darum steht jetzt Juda im Vordergrund. Aber dann können wir uns fragen, wieso Juda? Er war nämlich nicht der Älteste, er war der vierte Sohn. Und zwar der vierte Sohn Leas. Die ersten vier Söhne von Jakob hatten alle Lea als Mutter. Also wo sind die drei älteren Brüder geblieben? Warum Juda? Nun, Ruben, der Älteste, hatte sich an Blutschande schuldig gemacht, denn er hatte mit der Nebenfrau seines Vaters geschlafen. Wahrscheinlich in der Hoffnung, dass das seine Position als Erstgeborener sicherstellt, dass er damit seine Position sicherstellen konnte, denn er sah, dass Josef von seinem Vater mehr geliebt wurde. Die Geschichte eben von Ruben finden Sie in 1. Mose 35, Vers 22. Also der ist ausrangiert worden. Der konnte nicht mehr, der kam nicht mehr in Frage als Erstgeborener. Und dann hat es noch Simeon und Levi gegeben. Zweiter Sohn, der dritte Sohn, aber die haben sich auch schuldig gemacht, die hatten ihren Vater zu Schanden gemacht, die haben nämlich die Stadt Sichem überfallen. Als sie noch unterwegs waren, haben sie die Stadt Sichem überfallen und vernichtet und ausgeraubt, 1. Mose 34, 25, dann hat die ganze Familie weiterziehen müssen, weil sie in Verruf geraten waren. Also die drei Söhne zählen nicht mehr mit. Jetzt ist es Juda. Und sein Name hat den Begriff Gotteslob in sich, was auch sehr auffallend ist, wenn man die Geschichte von Lea liest. Wir kennen die Geschichte, sie war die ungeliebte Frau. Und bei den ersten drei Söhnen sieht man in den Namen ihrer Söhne, wie sehr sie sich gesehnt hat nach der Anerkennung und nach der Liebe ihres Mannes. Und dann kommt überraschend den vierten Sohn und sie nennt ihn Juda, ich will Gott loben. Ihre Umstände haben sich nicht verändert. Sie war nach wie vor ungeliebt. Aber irgendwas ist in ihrem Herzen passiert. Das wird uns nicht erzählt, aber dem vierten Sohn gibt sie den Namen Juda. Ich will Gott loben. In einer Situation, wo sie noch immer in bitterer Rivalität auch mit ihrer Schwester lebte, gehasst war, nicht geliebt war. Und da kommt ein Sohn und sein Name Juda trägt ein Gotteslob in sich. Und aus diesem Juda wird Generationen später Jesus geboren, den Shiloh, den Messias. Es ist auch Juda gewesen, der bei der zweiten Reise nach Ägypten mit den Geschwistern als Führer und Fürsprecher seiner Geschwister aufgetreten ist. Und es ist Juda, durch den wir jetzt Tamar kennenlernen, denn um sie geht es heute. Wir lesen in Vers 1, wir haben gelesen in Kapitel 38, Vers 1, 1. Mose, es geschah um jene Zeit, dass Juda von seinen Brüdern wegzog und sich zu einem Mann aus Adullam wandte, der Hira hieß. Juda hat sich anscheinend irgendwann von seiner Familie getrennt und ist weggezogen, und zwar in westlicher Richtung, und hat sich woanders in Adullam niedergelassen. In Josua 12, Vers 15 wird Adullam genannt als eine der kananitischen Königsstädte. Und in Josua 15, 35 zählt man diesen Ort zu den Orten, die eben tiefer gelegen sind, in dem Gebiet zwischen dem Bergland im späteren Stammgebiet Judas. Adullam heißt so viel wie abgeschlossener Ort. Also Juda hat sich von seiner Familie getrennt, aber nicht nur geografisch, sondern auch innerlich. Er hat sich zu einem Kananiter namens Hira gewandt, hat sich von seiner Familie distanziert. Sein Orientierungspunkt ist nicht mehr sein Vater gewesen, sondern diesen Hira, ein Kananiter. In Vers 12 und in Vers 20 sehen wir, dass dieser Hira eine sehr wichtige Rolle hatte im Leben Judas. In Vers 12 wird er Judas Freund genannt und in Vers 20 steht der Juda bei, wenn er sich eben in dieser prekären Situation befindet, wo seine Schwiegertochter schwanger geworden ist oder wo er die Tempelhure nicht mehr finden kann, das eher. In Vers 2 geht Juda noch einen Schritt weiter, denn er heiratet die Tochter eines Kananiters. Shua leuchtet der Stadt. Nun hat er einen Kananiter zum Freund und eine Kananiterin als Frau. Er ist richtig integriert in der heidnischen Welt und Kultur. Ich denke unwillkürlich zurück an Abraham, der seinen Knecht wegschickte, um eine Frau zu finden für seinen Sohn. Und was ihm da gesagt wurde, wo die Frau herkommen sollte, sollte keine Frau aus den Kananitern sein. Und wir kennen die Geschichte, wie der Knecht von Abraham sich betend auf dem Weg gemacht hat und wie er dann Rebekka fand und wie sie die Frau von Isaac wurde. Und jetzt sind wir eine Generation weiter. Es ist schon schiefgegangen bei Esau, denn der hat auch zwei Hethiterinnen geheiratet. Und jetzt sind wir ein Stückchen weiter. Jetzt geht es um einen Sohn von Jakob, Esaus Bruder, und die heiratet auch eine fremde Frau. Ist weggezogen von seiner Familie, hat einen Freund, einen Orientierungspunkt, der ist auch Kananiter, und heiratet eine kananitische Frau. Gottes Auserwählten, Gottes Kinder, das betrifft auch uns. Wir sind berufen zu einem abgesonderten Leben. Wir sind Gottes Eigentum in der Welt, nicht von der Welt. Und es ist auch sehr wichtig, wie das dann ist mit unseren Partnern, wenn wir heiraten, wer unsere besten Freunde sind. Das hat natürlich einen sehr starken Einfluss auf uns, wer unsere besten Freunde sind, was die uns sagen, wo die uns mitreißen, wohin das dann geht. Und er hat eben diesen Hira. Er heiratet diese Frau und sie wurde schwanger, gebar einen Sohn, der Wachsame, dann kommt Onan, der Starke, dann kommt Schela, die Bitte. Und bei der Geburt des dritten Sohnes wird erwähnt, dass Juda jetzt in Kesib ist oder lebt. Er befand sich in Kesib, als seine Frau den dritten Sohn bekam. Es ist etwa 4 Kilometer von Adullam gewesen, wo er eigentlich lebte. Und möglicherweise hat Juda eine sogenannte Sadika-Ehe geführt. In einer solchen Ehe blieb die Frau in ihrer Familie und wurde nur von Zeit zu Zeit von ihrem Mann besucht. Das finden wir auch bei Simson in Richter 14 und 15 vor. In Vers 6 heiratet der älteste Sohn Judas, eine Kanaaniterin, Tamar. Ihr Name bedeutet Palmenbaum. Und die Ehe endet, als er stirbt. Wir erfahren, dass sein Tod eine Strafe Gottes war. Wir hören keine Details. Wir erfahren nur, dass sein Tod eine Strafe Gottes war. Vers 7, er war böse in den Augen des Herrn. In Vers 8 gibt Judah seiner Schwiegertochter seinen zweiten Sohn Onan als Ehemann. Es geht hier um die Schwagerehe. Wir kennen das aus dem mosaischen Gesetz, aus 5. Mose 25, Verse 5 bis 10, wo es heißt, dass der nächstälteste Bruder eines verstorbenen Mannes, der keinen männlichen Nachkommen hat, die Pflicht hat, um die Witwe seines Bruders zu heiraten. Und dann gilt der Erstgeborene aus dieser Ehe als Sohn des Verstorbenen. Und damit wird dann der Name und das Erbe des Verstorbenen weitergeführt. Nun haben wir ein Problem, denn wir befinden uns in der Zeit vor Mose. Also war das mosaische Gesetz noch überhaupt nicht bekannt. Und dennoch reden wir hier und sehen wir hier diesen Praxis der Schwagerehe. Nun, die wurde schon praktiziert in der Zeit der Erzväter. Sie kommt vor in alten assyrischen und hethitischen Gesetzen und sie war möglich, weil es in dieser Gesellschaft erlaubt war, dass ein Mann mehrere Frauen heiratete. Also das müsste die Auslegung dafür sein, dass das hier geschieht. Im Alten Testament finden wir den Brauch der Schwagerehe nur im mosaischen Geschäft, nur hier bei der Tamar und auch noch im Buch Ruth. Und das alttestamentische Gebot der Schwagerehe, habe ich gelesen, ist im europäischen Judentum erst im Jahrtausend geendet mit der Vorschrift des Rabbis Gershom, der das verboten hat. Und für die orientalischen Juden gibt es erst seit 1951 keine Levirats-Ehe mehr. Da ist nur noch die Monogamie erlaubt. Also Judah gibt seiner Schwiegertochter seinen zweiten Sohn als Ehemann und der sorgt dafür, dass sie nicht schwanger von ihm wird, weil er keinen Nachkommen für seinen verstorbenen Bruder zeugen will. Jetzt befinden wir uns in den Versen so 6 bis 8 und wir lesen dann, dass Gott hier dreimal oder der Herr hier dreimal erwähnt wird. Zweimal in Vers 7. Er, der Erstgeborene, war böse in den Augen des Herrn, darum tötete ihn der Herr. Einmal in Vers 10, was er tat, missfiel aber dem Herrn. Judah ist zwar weggezogen in ein heidnisches Gebiet, aber Gott ist nicht von ihm weggezogen. Gott hält noch immer die Hand über ihn, Gott ist noch immer dabei und Gott führt noch immer diese Geschichte weiter, weil er mit Judah was vorhat. Der soll ja der Vorfahr von Jesus werden und wir können dann ganz krumme Wege gehen, aber Gott lässt nicht los, was seine Hand begonnen hat. Das finde ich immer sehr trostreich. Gott lässt nicht los, Gott gibt nicht auf. Wir gehen krumme Wege, aber irgendwann wird das doch so, wie Gott das gemeint hat. Also Judah hat inzwischen zwei seiner Söhne verloren, er hat jetzt Angst, den dritten zu verlieren. Ihr könnt mir was vorstellen, oder? Zweimal schiefgegangen, jetzt hat er nur noch einen Sohn. Wenn er den auch noch der Schwiegertochter gibt, was wird daraus, was soll denn? Jetzt verspricht er seiner Schwiegertochter den dritten Sohn, Schela. Aber man sieht in Vers 11b, dass Judah Zeit gewinnen will, in der Hoffnung, dass das Ganze anders ausgehen wird. Und so sagt er seiner Schwiegertochter, Schela ist noch zu jung, um zu heiraten. Geh vorüber zurück, lebe bei deinen Eltern. Irgendwann bekommst du dann Bericht, dass der Schela heiratsfähig ist, dann könnt ihr heiraten. Vers 11, da sprach Judah zu Tamar, der Frau seines Sohnes, bleibe als Witwe im Haus deines Vaters, bis mein Sohn Schela erwachsen ist. Denn er dachte, vielleicht könnte er auch sterben wie seine Brüder. Und so ging Tamar hin und blieb im Haus ihres Vaters. Es vergehen viele Tage, es vergeht eine lange Zeit nach Vers 12, es verflossen viele Tage Und Tama wartet vergeblich auf eine Nachricht von ihrem Schwiegervater. Dann stirbt die Frau von Juda. Die Trauerzeit ist vorbei, als das jährliche Schafscherefest stattfinden soll. Wir kennen das auch aus der Geschichte von David, oder? Das waren immer richtige Festzeiten. Da kamen die Herden zusammen mit ihren Hirten, da wurde gefeiert. Da wurden eben die Schafe geschoren, da wurde getrunken, gegessen, da wurden viele Leute eingeladen. Und Juda lädt jetzt seinen kananitischen Freund Hira ein, der soll mit ihm gehen nach Timna, wo seine Schafe geschoren werden. Er soll ihn begleiten. Irgendwie erfährt die Tama das. Und jetzt trifft sie einen Entschluss. Und jetzt wird die Situation recht kompliziert. Sie lebt noch immer bei ihren Eltern. Und sie ist nicht dumm, ihr ist im Laufe der Zeit klar geworden, dass ihr Schwiegervater nicht vorhat, ihr den Schila als Ehemann zu geben. Er wird seinen Verpflichtungen ihr gegenüber nicht nachkommen. Der Sohn ist inzwischen erwachsen und er ist heiratsfähig, aber ist keine Nachricht gekommen. Er hat seine Schwiegertochter im Stich gelassen und ist damit auch seinen ältesten verstorbenen Sohn er übergangen. Der wird keine Nachkommen haben. Er hat das der Name er, verwirrend, oder? Er hatte das Recht auf eine Nachkommenschaft. Aber das ist nicht geschehen. Und was Tama angeht, die wird den Rest ihres Lebens als Witwe im Haus ihrer Eltern leben. Also ihre Zukunft ist auch hin. Und Juda wird keine Nachkommen über den ältesten Sohn haben. Wie soll das jetzt gehen, dass aus seinem Nachkommen auch Jesus geboren werden soll? Und dann nimmt Tama die Sache in die eigene Hand. Sie ist fest entschieden, um zu bekommen, was zu ihrer Zeit und in ihrer Kultur, das müssen wir wirklich gut verstehen, was ihr Recht oder ihr Anrecht war. Und sie sucht nach einem Ausweg und dann nimmt sie sich etwas vor, das in der hethitischen Kultur nicht ungewohnt war. Es gab dort nämlich Erbschaftsbräuchen, die vom Schwiegervater verlangten, die Schwagerehe einzugehen, wenn er keine weiteren Söhne mehr hatte. Also in der hethitischen Kultur war das üblich. Und nun will Tama das so organisieren, dass sie von ihrem Schwiegervater Juda schwanger wird. Der Plan ist sehr riskant. Könnte ihr das Leben und sowieso ihre Ehre kosten, aber trotzdem. Man vermutet hier, man bekommt den Eindruck, dass Tama gewusst oder geahnt haben muss, dass die Moral ihres Schwiegervaters nicht unbedingt hoch oder stark war. Sie muss geahnt haben, dass er zu verlocken wäre. Und so verstellt sie sich als Prostituierte. Sie bedeckt sich mit einem Schleier, wodurch ihr Gesicht unsichtbar und auch ihre Gestalt unerkennbar ist. Und dann macht sie sich auf den Weg. Sie weiß, welchen Weg ihr Schwiegervater gehen wird. Und sie setzt sich am Weg nach Timna, wo das Schafscherefest stattfinden soll, ans Tor einer Stadt Enaim. Und weiß, da wird Juda vorbeikommen. Kurz zur Prostitution in dieser Zeit. Ich las in einem Kommentar, dass Prostituierte in nichtjüdischen Kulturen wie Kanaan nichts Außergewöhnliches waren. Also öffentliche Prostituierte dienten kananitischen Göttern oder Göttinnen und waren ein Teil der religiösen Kulte. Und wir sehen später auch in der Geschichte, dass Hira, also Judas Freund, davon ausgegangen ist, dass Juda mit einer Tempelhure, einer Tempelprostituierte geschlafen hatte. Das war nicht außergewöhnlich. Bleibt die Frage, wie das möglich war, dass Juda, der ein Kind des Volkes Gottes war, sowas in seinem Leben gemacht hat, dass er mit einer Prostituierten verkehrt hat. Da sieht man, wie weit er schon eingetaucht war in diese fremde Kultur, wie weit weg er schon von seinen Wurzeln war. Es läuft dann alles so, wie sich das Tama vorgestellt hat. Juda sieht sie, beziehungsweise er sieht eine Dirne und sagt ihr, dass er mit ihr schlafen will. Und dann heißt es in Vers 16, denn er wusste nicht, dass sie die Frau seines Sohnes war. Tama stimmt nicht gleich ein, sondern sie fängt an, mit ihrem Schwiegervater zu verhandeln. Er bietet sie einen Ziegenbock an, das muss der normale Preis gewesen sein für eine Hure. Aber Tama verlangt mehr, sie will ein Pfand haben. Sie will etwas haben, das, falls sie schwanger wird, was sie natürlich erhofft, als Beweis dafür gelten kann, dass Juda der Vater ihres ungeborenen Kindes ist. Und so bittet sie in Vers 18 ihrem Schwiegervater um seinen Siegelring. Das war der Ring mit einem im Stein gravierten Siegel, der von Mächtigen benutzt wurde, um den Stempel in Ton oder Wachs zu drücken, zum Beispiel bei offiziellen Dokumenten. Und sie sagt, Juda, ich möchte deinen Siegelring haben, dann auch noch die Schnur, woran der Siegelring hing, und dann noch den Stab Judas, der auch als Eigentum von Juda zu erkennen war, wiedererkennbar, denn der Stock eines wohlhabenden Mannes hatte einen geschnitzten Knauf und er war von daher wiedererkennbar, dieser Stab gehört Juda. Er stimmt zu. Und in Vers 18 wird uns einfach mitgeteilt, dass Juda jetzt mit der Tamar schläft und dass sie schwanger von ihm wird. Sie wohnt jetzt wie vorher bei ihren Eltern und sie wartet ab. Inzwischen hat Juda den versprochenen Ziegenbock durch seinen Freund Hira nach Enaim gesandt. Und beide Männer erwarten jetzt, dass Hira Judas Pfand, den Siegelring, die Schnur, den Stab, zurückbekommen wird. Die Männer gehen davon aus, dass die Dirne, mit der Juda geschlafen hat, aus Enaim stammt. Aber dann kommt der große Schock. Denn wenn Hira in Enaim nach der Tempelhure fragt, stellt sich heraus, dass sie in diesem Ort überhaupt nicht bekannt ist. Und jetzt wird es natürlich sehr prekär. Und überlegen die zwei Freunde, Juda und Hira, was zu tun ist. Und sie kommen zu dem Entschluss, die Sache sein zu lassen. Weiter nachfragen könnte Juda natürlich in Verruf bringen, es besser nicht weiter nachzuforschen. Sie haben ihr Bestes getan. Also Juda hat der Prostituierte einen Bock gesandt, aber sie wurde nicht gefunden. Nun kann man nur hoffen, dass diese Gegenstände, die sie in ihrem Besitz hat, tatsächlich in ihrem Besitz bleiben. Sonst könnte es peinlich für Juda werden. Man sieht hier noch überhaupt nichts von Reue. Man sieht hier nur, dass er versucht, sich zu retten. Man sieht hier nichts von Reue. Die zwei Freunde überlegen und Hira hat wahrscheinlich auch einen guten Rat gehabt und vielleicht haben sie schon lange gesprochen, weil das natürlich kompliziert war. Aber dann sagen wir, wir lassen das ruhen, das wird schon, hoffentlich. Und nun ist Tamar 3 Monate schwanger, wenn Juda den Bericht empfängt, dass seine Schwiegertochter Hurerei getrieben hat und schwanger ist. So steht es in Vers 24, deine Schwiegertochter hat Hurerei getrieben und ist schwanger. Wir erfahren nicht, wer der Botschafter dieser Nachricht gewesen ist. Und ob Tamar da eine Hand ins Spiel gehabt hat, das wissen wir nicht. Vielleicht hat sie jemandem von der Schwangerschaft erzählt oder hat jemand das bemerkt, was eher unwahrscheinlich ist. Mit 3 Monaten merkt man doch noch nichts äußerlich. Und es ist auf jeden Fall so, dass für Tamar es gibt keinen Weg zurück mehr. Sie weiß nicht, wie das ausgehen wird. Ihr Schwiegervater hat diese Nachricht bekommen. Wie wird er reagieren? Und dann ist das Schockierende, dass Juda überhaupt nicht lange nachdenken muss. Er stellt sich gleich als Richter über Tamar auf. Und sein Urteil ist schnell ausgesprochen. Seine Schwiegertochter soll verbrannt werden. Man fragt sich, ob er als einzelner Mensch so entscheiden dürfte über Tamar. Ohne einem offiziellen Gerichtsverfahren. Konnte ein Mann so entscheiden über eine Frau? Ja, in diesem Fall durfte Juda über die Tamar entscheiden, über ihr Schicksal, weil sie offiziell noch immer die Verlobte seines Sohnes Schela war. Er war damit als Schwiegervater für sie verantwortlich. Er war das Oberhaupt der Familie. Und auffallend ist, dass er überhaupt kein Problem damit hat, gehabt hat, selbst mit einer Prostituierten zu schlafen. Jetzt, wo seine Schwiegertochter von Hurerei beschuldigt wird, ist er direkt da und sagt, sie soll sterben. Sehr menschlich, oder? Dass man die Sünde bei anderen sehr scharf sieht und bei sich nicht. Da redet Jesus doch darüber. In Matthäus 7, ich schlage das mal auf. Matthäus 7, Verse 3 bis 5. Da sagt er Folgendes. fange an mit Vers 3. Oder mit 1. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit demselben Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst, wird auch euch zugemessen werden. Was siehst du aber, den Splitter im Auge deines Bruders? Und den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht? Oder wie kannst du zu seinem Bruder sagen, halt, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Was hier geschieht, wird von Jesus scharf verurteilt. Und das ist auch eine wichtige Lektion in dieser Geschichte, dass wir oft so schnell andere Menschen verurteilen, so schnell die Fehler anderer sehen und unsere eigenen Fehler vertuschen oder sie überhaupt nicht bemerken, das bei uns selbst nicht so richtig schlimm finden. Judah redet nicht einmal mit der Tamar. Er hat sie doch gekannt. Er ist doch auch schuldig an sie gewesen, indem er sie hat hängen lassen. Warum hat er nicht mit ihr geredet und nachgefragt, Tamar, ich habe da was gehört, ein Bericht, stimmt das? Er fragt nicht nach. Ich denke, dass es eigentlich für ihn gepasst hat, dass er seine Schwiegertochter so loswerden konnte, da musste sie auch den Schäler nicht heiraten. Aber es ist wirklich sehr enttäuschend, was man hier bei Judah sieht. Vers 24 führt sie hinaus, damit sie verbrannt wird. Er spricht für Tamar, und ich muss ehrlich sagen, dass ich sie auch bewundere, dass sie sich in dieser Notlage nicht öffentlich verteidigt oder beschwert hat. Sie hat geschwiegen und niemand erfährt von ihr, wie das wirklich gewesen ist. Sie macht damit auch Judah nicht zuschanden. Sie macht Judah nicht zuschanden. In ihrer Panik, so stelle ich mich das vor, ich bin zum Tode verurteilt, ich habe eh keine Hoffnung mehr, da will ich endlich mal sagen, wie das wirklich war, ich habe sowieso alles verloren. Aber sie schweigt. Und das finde ich sehr beachtlich, dass sie nicht auf Judah hinweist und sagt, der war es. Sie macht das nicht. Und sie wird schon zur Hinrichtungsstelle hinausgeführt, da gelingt es ihr noch, um ihrem Schwiegervater eine Botschaft zu senden. Also sie macht nichts öffentlich. Sie schickt ihm eine verhüllte Botschaft, denn Judah bekommt seinen Siegelring, die Schnur und seinen Stab zurück mit der Frage, wem gehören diese Dinge? Nur das sagt sie und nicht mehr. Sie stellt sich nicht als Richter auf, im Gegensatz zu ihrem Schwiegervater. Sie überlässt Judah die Entscheidung, sie töten zu lassen oder seine Sünden zu bekennen. Und Judah? Wenn er diese Gegenstände sieht, fällt es wie Schuppen von seinen Augen. Er erkennt direkt, was geschehen ist und er bekennt seine Rolle in dem Ganzen. Er weiß es. Ich habe Tamar kein Recht getan, indem ich ihr meinen jüngsten Sohn enthalten habe. Nun hat sie durch einen List bekommen, was ihr Recht war. Die Levirats-Ehe. Sie hat gesorgt für einen Nachkommen für ihren verstorbenen Mann. Diese Dinge sind Judah klar. Er weiß auch, während seine Schwiegertochter wohl überlegt vorgegangen ist, hat er sich von seiner Lust mitreißen lassen. Während seine Schwiegertochter wohl überlegt vorgegangen ist, hat er sich von seiner Lust mitreißen lassen. Und nun ist die Frage, wird Tamar getötet oder nicht? Dann sehen wir, dass Judah sich demütig zeigt. Und gerecht und barmherzig handelt. Vers 26, da erkannte es Judah. Und er sprach, sie ist gerechter als ich. Denn ich habe ihr nicht meinem Sohn Schäler gegeben. Judah spricht aus, dass Tamar gerecht ist und er nicht. Er hat ihr die Schwagerehe verweigert. Und damit hat er seinem ältesten verstorbenen Sohn, eine Nachkommenschaft verweigert. Sie hat sich einen Nachkommen für den ältesten Sohn verschafft. Die Weise, worauf sie das getan hat, wird in diesem Bibeltext nicht begutachtet oder gerechtfertigt. Was hier betont wird, ist, dass Tamar in Recht gegenüber Judas steht. Es ist keine Rechtfertigung der Prostitution, das ist eh klar. Es ist aber ein Freispruch Tamas, was wir hier lesen. Und zwar spricht Judas Tamar frei, weil er erkennen muss, dass er selbst an Tamar und mit Tamar schuldig geworden ist. Sie sind beide Sünder. Ich musste bei der Vorbereitung denken an die Frau aus Johannes 8, die bei Ehebruch ertappt wurde. Und daran, dass die Männer schon die Steine in der Hand hatten, um sie zu steinigen. Es hat fast danach ausgeschaut, als freuten sie sich schon darauf. Und dann redet Jesus mit ihr und sagt, dann redet Jesus zuerst mit allen und sagt, also wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und dann wird es ganz stille. Und dann geht einer weg und dann geht noch einer weg und noch einer. Und niemand sagt was. Und letztendlich steht nur Jesus noch da mit der Frau und sagt, verurteilt denn niemand dich? Und sie ist so überrascht, sie ist kurz vor ihrem Tod gestanden. Und sie sagt, nein, Herr. Und dann sagt er, ich auch nicht. Ich verurteile dich auch nicht, geh aber hin und sündige nicht mehr. Ich sehe eine Parallele mit dieser Geschichte. Es gibt einen Freispruch, womit nicht gesagt wird, dass es eine Sünde gegeben hat. Es stehen zwei Sünder da, Tamar und Judas. Aber bei Tamar ist es so gewesen, dass sie wohl überlegt gehandelt hat, weil sie eben ihrem verstorbenen Mann ein Nachkommen verschaffen wollte. Und Judas hat sich von seiner Lust mitreißen lassen. Sie sind aber beide Sünder. Und dann heißt es in Vers 26, also Tamar wird freigesprochen und dann lesen wir über Judas, er hatte keinen geschlechtlichen Umgang mehr mit ihr. Sie war eigentlich seine Frau geworden, aber hatte keinen geschlechtlichen Umgang mit ihr, hat sie also nicht richtig geheiratet. Wir erfahren nicht, ob sie später dann doch noch Schela als Mann bekommen hat. Wir erfahren nur, dass Zwillinge geboren wurden. Und wie das auch bei Esau und Jakob war, ist auch hier bei der Entbindung etwas geschehen, das man nie vergessen kann, weil es in den Namen der Kinder enthalten ist. Es ist erst die Hand des einen Sohnes gekommen und die Hebamme ist davon ausgegangen, dass er als erster geboren werden würde. Dann wurde aber die Hand zurückgezogen und darauf ist das andere Kind zuerst zur Welt gekommen. Der Erstgeborene bekommt den Namen Peres, das heißt Bruch, denn er hat sich nach vorne gedrängt. Und aus diesem Sohn Peres wird später David geboren. In Rut 4, Vers 18 bis 22 heißt es, dies ist der Stammbaum des Peres. Peres zeugte Hesron, Hesron zeugte Ram und so weiter. Und dann in Vers 22, und Salmon zeugte Boas bei der Rahab. Boas zeugte Obed, Obed zeugte Isai, Isai zeugte David. Es ist so gekommen, so geworden, wie Gott das vorhatte. Genau so gekommen, wie Gott das vorhatte. Noch einmal, in dieser Geschichte wird Hurerei nicht begutachtet, auch wenn das in der damaligen Kultur, kananitischen Kultur, vielleicht üblich war. Tamar wird auch nicht gelobt um ihren Glauben. Sie wird gelobt, wenn sie gelobt wird, dann ist das wegen ihrer Treue an das Erbrecht, das Judas mit Füßen getreten hat, womit er Gottes Plan mit Füßen getreten hat. Denn Gott hatte vor, zwei großen Könige aus Judas Nachkommen geboren werden zu lassen, David und Jesus. Und dass Judas jetzt die Sache verhaspelte, hat Gott nicht aus dem Konzept gebracht. Das finde ich so toll. Dass Judas die Sache verhaspelte, hat Gott nicht aus dem Konzept gebracht. Er lässt sich nicht von Menschen von seinen Plänen abbringen. Er lässt sich nicht von uns von seinen Plänen abbringen. Er lässt sich manchmal von uns aufhalten, das schon, und das finde ich schon sehr beachtlich, aber abhalten nicht. Wann hat er sich aufhalten lassen? Zum Beispiel in der Geschichte mit dem Volk, das vor der Grenze des gelobten Landes stand. Alles war vorbereitet, aber sie wollten nicht. Und dann hat Gott extra 40 Jahre gewartet, bis sie so weit waren, dass sie es gewagt haben. Abhalten hat er sich nicht lassen von seinem Plan, um seinem Volk das gelobte Land zu geben. Er hat sich damals aber aufhalten lassen. Während Juda, der einer von Gottes Volk war, ungerecht handelte, womit er Gott im Wege stand, segnete Gott eine heidnische Frau, der es wichtig war, dass Recht geschah. Und somit schrieb Gott seine Geschichte, kann man sagen, auf krummen Linien und machte das so, wie er es haben wollte. Juda treffen wir weiter in der Geschichte wieder, das sagte ich schon am Anfang, und zwar, wenn Jakob seine Söhne nach Ägypten sendet, weil der Hungersnot in Kanaan sehr groß ist. Die Brüder reisen dann insgesamt zweimal nach Ägypten und bei der zweiten Reise wird Juda explizit erwähnt als Leiter, als Anführer der Brüdertruppe. Wir können daraus schließen, dass er sich irgendwann wieder bei seiner Familie angeschlossen hat. Die Geschichte hat ja damit angefangen, dass er sich distanziert hat von seiner Familie und woanders dann sich angesiedelt hat, in Kanaan. Wir können daraus schließen, dass er mit war, als die Familie nach Ägypten zog, dass er irgendwann zurückgekehrt ist zu seiner Familie. Wenn sie sich in Ägypten niederlassen, ist er dabei als Jakobs Repräsentant. Dann geht er voraus. Und dann bringt er seine Verwandtschaft nach Goshen, wo der Pharao ihnen ein Grundstück gibt, wo sie leben können, in Absonderung. Das finde ich auch so toll an der Ägyptengeschichte, dass gesagt wird, dass diese Familie, weil sie Hirten waren, also verachtet waren von den Ägyptern und sie wollten sie irgendwo hinschicken, wo sie getrennt waren von den Ägyptern. Und diese Trennung, diese Absonderung im Land Goshen, wo sie dann leben durften, hat bestimmt dazu beigetragen, dass sie bewahrt geblieben sind von einem weiteren Hineinwachsen in die heidnische Kultur. Da haben sie sich wiedergefunden. Da ist ihre Identität als Volk Gottes gestärkt worden. Das war die Tamar. Nicht so einfach, oder? Aber das Trostreiche ist, dass Gottes Hand in dieser komplizierten Geschichte so klar sichtbar ist, dass er nicht loslässt, was er begonnen hat, dass er nicht aufgibt, wenn wir die Sache verhaspeln und dass er immer bereit ist, uns die Sünden zu vergeben. So wie es in 1. Johannes 1, Vers 9 steht, wenn wir sagen, dass wir nicht sündigen, dann ist die Wahrheit nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, um uns die Sünden zu vergeben und uns zu reinigen von aller Ungerechtigkeit. Das ist doch eine wunderbare Nachricht, oder? Da könnte jemand Jesus sagen, weißt du, was sie getan hat oder was er getan hat? Und Jesus sagt, ja, aber ich bin bereit zu vergeben, wenn sie oder er mir diese Sünden bekennt, wenn er oder sie zu mir kommt. Dann wischen wir das alles aus und dann kann er oder sie neu anfangen. So ist unser Gott. Wir wollen beten. Vater, wir wollen dir danken für diese Geschichte, die auf ersten Blick irgendwie nicht in die Bibel hineinpasst, aber doch geschehen ist. So krumm, so furchtbar eigentlich. Und dann sind wir so dankbar, dass du da warst und dass du geblieben bist, dass du Juda nachgegangen bist, als er sich getrennt hat von seiner Verwandtschaft und sich in ein heidnisches Gebiet niedergelassen hat, als er wirklich auf dem Weg war, ganz weit wegzukommen von dir. Da hast du ihn nicht losgelassen. Da warst du noch immer anwesend, da bist du mitgezogen. Und da hast du auf krummen Linien deine Geschichte weitergeschrieben. Und so wollen wir dir danken für deine Treue, Herr, und für deine Güte, dass du uns nicht aufgibst und dass eine jede Sünde, wie groß auch, dass du eine jede Sünde vergeben willst, wenn wir zu dir kommen und unsere Schuld bekennen. Wir wollen auch bekennen, Herr, dass wir so oft, so schnell andere Leute verurteilen und die Sünde in unserem eigenen Leben nicht einmal mehr aufmerken oder sie klein und unwichtig finden. Und so möchten wir beten, dass du uns die Augen öffnest für uns selbst, so wie wir vor dir stehen und dass wir das, was in uns nicht richtig ist, auch bekennen, damit du, Herr, voll in unserem Leben wirken kannst. Wir sind alle Berufene. Wir sind alle berufen, um in Gemeinschaft mit deinem Sohn Jesus zu leben. Und wir sind alle dazu berufen, zu dienen. Und wir denken an Marias Worte, die sagte, siehe, die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und wir beten, Herr, dass du uns dabei hilfst, immer mehr gehorsam zu werden. Uns danach auszustrecken, die Person zu werden, die du vor Augen hattest, als du uns geschaffen hast. Schenke das, Herr. Segne uns. Und setze uns in diesen Tagen auch zum Segen füreinander. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.